Muse am Mikro, der Podcast der Musikschulservicestelle des Landes Steiermark für die steirischen Musikschulen. Aktuelles und Interessantes aus dem bunten steirischen Musikschulleben.
Hallo und Servus bei Muse am Mikro. Herzlich willkommen beim Podcast der Musikschulservicestelle des Landes Steiermark. Ich bin Birgit Schweiger und unterrichte Klarinette und elementares Musizieren in der Musikschule Weiz und darf die Steiermark als Fachreferentin für elementares Musizieren und Bewegung vertreten. In unserer ersten Folge im neuen Jahr 2026 ging es um Perspektiven, um die neue Ausgabe der Musikschulzeitschrift Perspektiven und um das aktuell vorherrschende Thema Üben bzw. geübt. Geplant war, in der jetzigen Folge über die Vielfalt des Klaviers zu sprechen. Darauf dürfen wir noch gespannt sein. Kommen wir noch einmal auf Perspektiven zurück, aus denen man verschiedene Dinge betrachten kann und wie man zum Beispiel herausfinden kann, ob man linkshändig oder rechtshändig ist, welche Rolle das grundsätzlich spielt und wie wichtig es ist bzw. wäre, diese Linkshändigkeit oder Rechtshändigkeit auch am Instrument zu praktizieren. Was ich bisher nicht wusste, vielleicht aber auch deshalb, weil es mich nicht betrifft, dass es eine Gesellschaft umgelernter Linkshändiger gibt. Den Link zu dieser Homepage stellen wir dann in die Shownotes. Und eine Händigkeitsberaterin, Erika Ugowitzer, und ein Linkshänder am Schlagzeug, Tom Stölzl, sitzen mir jetzt gegenüber und werden mit mir über dieses Thema plaudern. Liebe Erika, lieber Tom, herzlich willkommen hier im Podcast-Studio. Schön, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt.
Ja, danke, liebe Birgit, für die Einladung. Wir freuen uns.
Danke, Birgit.
Bitte stellt euch mal kurz vor für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, was ihr genau beruflich macht. Ich weiß nicht, wer beginnen mag.
Ja, ich darf anfangen. Ich habe Querflöte studiert, bin Lehrerin für Querflöte. Ja, das ist mein Beruf und seit etwa 2 Jahren bin ich auch Händigkeitsberaterin.
Okay, und Tom?
Ja, ich habe Schlagzeug studiert, vor vielen Jahren noch an der Musikhochschule in Graz, dann weiter studiert in Wien am Breiner Konservatorium, dort habe ich diplomiert, ist schon lange her, habe ja jahrzehntelang eigentlich als Musiker gelebt, arbeite zurzeit allerdings in einem Kino und mache auch Musik.
Alles klar. Ihr seid beide Linkshänder. Wann habt ihr das bemerkt und hat man es bei euch immer gleich gefördert oder wollte man euch umpolen? Wie war das?
Ja, bei mir ist es so, ich bin als Linkshänder aufgewachsen, war eigentlich nie ein Thema für mich. Also ich habe immer gewusst, dass ich Linkshänder bin, habe links schreiben gelernt, alles links gemacht, auch links Fußball gespielt. Bei den Musikinstrumenten, ich habe in der Volksschule hier am Konservatorium Geige gelernt. Da wurde das Thema nicht angesprochen. Ich habe Geige gelernt wie jeder andere, sage ich mal, rechtsherum. Und ab dem 11. Lebensjahr begann ich dann Schlagzeug zu spielen, habe Privatunterricht genommen. Auch hier wurde das Thema eigentlich weder von mir noch von meinem Lehrer thematisiert. Und ich habe rechtsherum gespielt und hatte dann, ich habe dann eben, wie gesagt, an der Musikhochschule ab meinem 15. Lebensjahr studiert und bekam, ich weiß nicht mehr genau, ich glaube mit 20 oder 21 Jahren eine Nervenentzündung an beiden Händen, interessanterweise. Ja, das hat meine Karriere sehr beeinträchtigt und hatte dann einmal einen linkshändigen Schüler, da war ich 23 Jahre alt, das war 1992, hatte ich einen linkshändigen Schüler, der intuitiv immer, egal, ich war einfach gewohnt, alles so konventionell auf rechts beizubringen und habe auch selbst so gespielt. Und der begann einfach intuitiv immer alles mit der linken Hand, auch wenn wir das in der Stunde davor mit rechts alles geübt haben und so, begann er in der nächsten Stunde mit links dieselbe Übung, so als ob das R und das L über den Noten nicht stünde. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das kommt mir irgendwie so vor, als müsste ich da aktiv werden und habe ihm das Schlagzeug umgestellt auf links. Er war da allerdings, der war auch Linkshänder, hat auch links geschrieben. Er wollte das eigentlich gar nicht so richtig. Ich hätte mich, glaube ich, ähnlich verhalten als Kind oder Jugendlicher. Aber wir haben das ein bisschen geübt und so, und bei dieser Gelegenheit habe ich mich selbst ans linkshändig aufgebaute Schlagzeug gesetzt und die Nervenentzündung war verschwunden innerhalb von 1-2 Wochen.
Okay.
Und die hatte ich doch, glaube ein Jahr oder 1,5 Jahre, es waren wirklich arge Schmerzen beim Spielen. Mhm. Und ja, die war verschwunden, das hat mir irgendwie die Augen geöffnet. Ja, ich habe dann 17 Jahre lang so gespielt mit dem auf Linkshand aufgebauten Schlagzeug und stellte das dann nach 17 Jahren zurück wieder auf rechts, aber mit dieser offenen Handhaltung, also dass ich links weiterhin führe, aber das Hi-Hat links spiele und die Bassdrum rechts. Also das ist jetzt für Schlagzeuger ein spezielles Thema, weil mir das dann, das müsste ich jetzt näher erklären, so doch stimmiger vorkam von den Beinen her. Und das ist meine Geschichte. Ja. Und dann begann ich mich, ich habe Schlagzeug unterrichtet, auch an Musikschulen, und begann ich mich mit dem Thema intensiver zu beschäftigen. Also von 1992 bis 1995 nur für mich alleine, habe meine Schüler ein bisschen beobachtet. Der eine oder andere war Linkshänder, das kann ich mich nicht mehr so genau erinnern. Aber 1995 las ich dann eben ein Buch, oder bin ich über eine Radiosendung auf Ö1 kam ich auf den Namen Barbara Sattler, eine Forscherin aus München, die sich mit dem Handicapsthema beschäftigt, hauptberuflich. Und die hat ein Buch geschrieben, das heißt Der ungeschulte Linkshänder. Und das habe ich dann gelesen und das hat mir dann die Augen geöffnet. Und das hat sozusagen in den Raum gestellt, dass wahrscheinlich mehr Schüler Linkshänder sind, als ich dachte bis dorthin.
Okay.
Und habe das intensiver beobachtet. Mir ist davor schon einiges aufgefallen. Ja, dann habe ich das beobachtet und ich kann mich erinnern, bei einem Schüler hatte ich das Gefühl, der muss Linkshänder sein, so wie der spielt. Er hat sich selbst als Rechtshänder gesehen und rechts geschrieben und alles rechts gemacht. Und ich kann mich erinnern, wie mir sozusagen mit dem Theorienhintergrund der Frau Sattler im Kopf habe ich mir gedacht, na, das muss aber bei ihm eigentlich der Fall sein. Und ich kann mich erinnern, dass ich das wirklich in Form eines Schmerzes gespürt habe im Kopf. Ich habe mir der ganze Oberkiefer und Unterkiefer wehgetan. Ich weiß nicht warum. Ich habe seitdem irgendwie so das Gefühl, Erkenntnis kann wehtun. Wie auch immer, ich habe das mit dem Schüler besprochen. Das war wieder ein eigenes Thema. Ich habe das dann bei einigen Schülern angesprochen. Es ist auch absolut verständlich, dass das sehr verunsichernd wirkt auf die Schüler und musste das dann nach einer gewissen Zeit wieder einstellen in dem Sinne, dass ich mir gedacht habe, die Leute praktizieren das so, wie sie sich selbst einschätzen, weil ich bin ja kein Arzt oder Therapeut als Musikpädagoge und hatte aber weiterhin hier immer wieder das Gefühl, dass es hier eine große Dunkelziffer gibt, sagen wir mal so.
Okay, und du hast dann die Schüler, die halt Rechtshänder waren, quasi rechts unterrichtet und die anderen links, oder?
Genau.
Genau, und das war für dich aber dann kein Problem, dass du da wechselst?
Nein, das ist kein Problem, finde ich, ja. Mhm. Also ich konnte auch alles rechts herum spielen, weil ich das ja studiert habe und so auf diese Art und Weise. Aber man kann vieles so gespiegelt zeigen, so gegenüberstehend oder sitzend oder auch, ich habe es halt auch rechts gemacht. Ich glaube auch, wenn ich von Anfang an links herum gespielt hätte, ich glaube, dass das in der Elementarpädagogik so und so kein großes Problem ist, das rechts vorzuzeigen, glaube ich nicht. Mhm. Also ich kann es nicht sagen, weil ich ja rechts wirklich so viel geübt habe, dass das für mich kein Thema war. Aber ich gehe davon aus, dass das kein Problem ist. Ja.
Und wie ist es dir dann auf der Bühne ergangen, wie du umgelernt hast?
Ja, also das war schon eine heikle Phase. Ich musste aus Projekten aussteigen, teilweise. Und habe eben damals am Anfang das gesamte Set umgestellt gehabt, habe dann schon gemerkt bei lateinamerikanischen Rhythmen und so, dass mir das irgendwie schwer fällt mit den Füßen. Bei den Händen war es recht bald klar, dass das leicht geht, vor allem schmerzfrei war das bei mir eben der Fall. Aber natürlich schon, es war ein Karriereknick, muss man sagen. Ich musste da zurück. Ich habe auch damals in Wien, gerade war ich in der relativen Endphase, glaube ich ein Jahr vor dem Diplom in Wien, und habe gebeten, dass ich ein Jahr länger studieren kann, um das noch umzulernen. Und ja, natürlich war das schon ein Neubeginn mit zuerst einmal einigen Schritten zurück auch. Und dann, ja, aber es spielen da sehr viele Faktoren mit. das war, es war das Wohlbefinden einfach gleich viel größer beim Spielen. Mhm. Und ich habe auch ein neues Verhältnis oder eine neue Sicht auf Virtuosität bekommen. Mittlerweile bin ich technisch genauso weiter, würde ich sagen, links, als ich rechts jemals war. Aber diese einfachere Art zu spielen mit mehr Bewusstsein oder Ausdruck, hier spielen einige Faktoren eine Rolle, war einfach so positiv, dass ich dieses, ich sag mal, reduziertere Spielen auch sehr gut einsetzen konnte. Mhm. Gerade am Schlagzeug ist das ja auch, ich meine, ich habe viel Jazz, aber auch noch mehr Rock gespielt, wo einfach eine reduzierte Spielart sozusagen sehr songdienlich ist, sage ich mal so.
Okay.
Also das hat sich gut ergeben.
Und dein Professor oder deine Professorin, die sind da eingegangen drauf? Oder war das für die okay? Oder?
Ja, absolut. Das war der Christian Mühlbacher aus Wien. Super Schlagzeuger, ganz netter Typ, der auch die Big Band Nouvelle Cuisine damals geleitet hat. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Und er ist selbst Linkshänder, dem habe ich das gesagt, dass ich da umlernen möchte. Und er hat gesagt, ja okay, wenn du so wahnsinnig bist, so nach dem Motto. Er hat das aber, also war absolut positiv formuliert. Er hat das sehr salopp auf Wienerisch halt gesagt. Und ja, und wir haben das einfach so gemacht und er war absolut offen dafür. Und da er so und so, das fand ich auch recht interessant, jetzt im Nachhinein, er hat mit seinen Schülern sehr viel auf beide Seiten trainiert. Er hat da so eine, Ted Reed hieß das, so eine Schule für kleine Trommel mit allen seinen Schülern durchgemacht, wo er immer das Linkssystem, das Rechtssystem und das von Hand zu Hand, nennt man das, das immer abwechseln, trainiert hat. Und das war dann sozusagen problemlos von seiner Seite. Mhm. Wurde das gefördert, auch bei der Diplomprüfung dann, wo ich natürlich gewisse Kompromisse eingehen musste, war er total nett und hat alles super funktioniert. Ja.
Gut. Ja, danke, Tom. Erika, wie war es bei dir?
Ja, ich bin rechtshändig aufgewachsen.
Okay.
Und habe erst vor 4 Jahren dann meine Linkshändigkeit entdeckt. Und das ist auch über einen Schüler gekommen, der Linkshänder ist und der sich wahnsinnig geplagt hat beim Querflöte-Lernen. Der war Anfänger, Volksschüler. Und ich habe gedacht, irgendwie, ja, okay, ich habe schon viele Schülerinnen und Schüler gesehen, die sich irgendwie schwerer tun oder so, oder halt wenig üben, das hat er auch getan. Aber irgendwie habe ich mir gedacht, da spießt sich was und habe mich dann gefragt, ob das mit seiner Linkshändigkeit zu tun haben könnte. Und habe da angefangen zu lesen. Und dann war recht schnell klar, ja logisch, ich meine, warum soll auch Händigkeit bei etwas so Komplexen wie Musizieren keine Rolle spielen? Mhm. Im Sport zum Beispiel ist es schon lang klar, dass man die Händigkeit, Füßigkeit abklärt. Und beim Lesen, auch dieses Buch von der Barbara Sattler hat bei mir eine große Rolle gespielt, der ungeschulte Linkshänder, das übrigens den Untertitel hat, oder der Knoten im Gehirn. Und dann, darin habe ich mich wiedergefunden. Da sind so Fallbeispiele drinnen, wie es Leuten geht, die umgeschult werden. Da ist mir so quasi, sind mir die Schuppen von den Augen gefallen und ich habe mich erinnert, dass meine Mutter mir erzählt hat, dass ich bei Schuleintritt einen wechselnden Handgebrauch gehabt habe. Okay. Dass ich einmal rechts, einmal links geschrieben habe und das gibt es auch heute häufig bei Kindern. Und dann hat man halt damals relativ unbedarft gesagt, okay, du kannst eh beides, dann ist gescheiter, du schreibst mit der rechten Hand. Aber das war mir nicht bewusst, das habe ich verdrängt, vergessen, wie auch immer gehabt. Das ist mir jetzt in der Schulzeit, also ich kann mich nicht erinnern, ob das schwierig für mich war. Ich war schon eine gute Schülerin. Ja.
Und du schreibst aber jetzt rechts oder so? Oder?
Naja, wie ich das dann herausgefunden habe, habe ich gedacht, okay, wenn ich Linkshänderin bin und ich habe dann zur Sicherheit auch noch eine Händigkeitstestung gemacht, also ich war da über 50, man kann das trotzdem feststellen. Und dann habe ich gedacht, na, dann schreibe ich wieder mit links. Und dann habe ich einfach angefangen, mich rückzuschulen.
Okay, das heißt, ja, und links schreiben funktioniert jetzt einwandfrei auch.
Naja, also ja. Es fühlt sich gut an, es hat sich gleich gut angefühlt. Natürlich ist man langsam als Anfängerin und bin nach wie vor, also es wird jetzt sind es so 3 Jahre, wobei ich sagen muss, ich mache jetzt nicht jeden Tag Schreibübungen. Also das erste war so meine Unterschrift, die mir wichtig war, dass ich das gut irgendwie hinkriege. Und das dauert dann schon. Aber ich habe mich dann manchmal ertappt dabei, wenn ich einen Stift auch heute noch in die linke Hand nehme, dass ich ein Lächeln am Gesicht habe, weil es sich einfach gut anfühlt. Und ich habe so eine Druckstelle aus der Schulzeit beim rechten Mittelfinger. Also ich habe immer den Stift sehr fest in der Hand gehabt und habe auch immer Schmerzen gehabt, wenn man mehr mitschreiben hat müssen in der Oberstufe oder so.
Spannend.
Ja. Aber ja, also es war mir nicht bewusst, dass ich Linkshänderin bin. Und ich glaube, wahrscheinlich, wenn ich es damals gewusst hätte, hätte ich auch nicht. Also das Thema kommt oder es kommt nicht auf einen zu. Und es gibt ja dann noch ein zweites Buch von Walter Mengler, Musizieren mit Links. Das Buch ist mir auch immer wieder mal aufgefallen, aber ich habe es nicht gelesen. Und dann ist es, also dann war der Zeitpunkt da, wo ich es dann gelesen habe. Und wie gesagt, also es war dann gleich klar, okay, Musizieren links herum, das gibt's schon länger. Es gibt sogar Instrumente für Querflöten, für Anfänger. Also es gibt, die Instrumente sind da. Und wir wissen es von den Gitarristen, Schlagzeugern oder so, da haben wir genug Beispiele. Und auch kurz davor ist diese Plattform linksgespielt.de von 2 deutschen Streicherinnen gegründet worden und da habe ich dann sowieso aus dem Vollen schöpfen können an Informationen, habe auch herausgefunden, dass die Maria Holzheiß-Augustin, die ich zwar vom Namen als Autorin und Flötistin gekannt habe, die ist jetzt in Wien an der Uni, dass die links herum spielt, dass die nach ihrem Studium schon, glaube so 2010 herum umgelernt hat. Mit der habe ich mich dann ausgetauscht und beraten, weil dann war irgendwie die Neugier einfach groß. Wie ist denn das, wenn ich jetzt links herum spielen würde? Wie fühlt sich das an? Und was ist der Unterschied? Gibt es einen Unterschied? Das war so dann die Lust auf einen Selbstversuch. Weniger wie beim Tom aus Problemen heraus. Also ich habe keine Probleme gehabt, aber die Neugier. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich leiste mir jetzt so ein Anfänger-Links-Instrument und habe mir das, bevor das angekommen ist, schon ein bisschen im Kopf vorgestellt, wie das wohl sein könnte, ein bisschen Griffe geübt, mental. Und ja, man ist zuerst totaler Anfänger.
Yeah.
Aber es war trotzdem sofort ein Gefühl da, das ist irgendwie gut. Und vor allem die tiefen Töne, wo ich immer so einen Mehraufwand gehabt habe beim Üben, dass die gut rauskommen, waren irgendwie, ich habe bis zum C runtergespielt und habe gesagt, was, das ist jetzt schon das C, das kann ja nicht sein. Das muss ja noch tiefer runtergehen. Es hat sich auch nicht so tief angefühlt und ich habe eben ein ganz anderes Gefühl für die Länge des Instruments plötzlich gehabt mit der dominanten Hand außen. Ja, bei der Querflöte ist es ja so, dass die dominante Hand dann außen ist, bei den anderen Holzblasinstrumenten dominante Hand unten. Und jetzt bin ich seither 3 Jahre jetzt ungefähr im Umlernprozess. Natürlich war es auch bei mir ein Einschnitt und ich habe zuerst natürlich beidhändig, also gewechselt von rechts nach links, sonst hätte ich mich ja momentan ausgelöscht als Flötistin.
Ja.
Aber irgendwann habe ich dann auch eine Entscheidung getroffen, weil ich gemerkt habe, dieses Wechseln tut auch nicht gut, meinem Körper nicht und auch mental nicht. Und spiele jetzt seit 1,5 Jahren ausschließlich links.
Okay. Wie ist es dann dem Boom ergangen? Ist der dabei geblieben und spielt der jetzt links?
Mein Schüler, leider, den habe ich dann verloren. Dem war es zu mühsam, nochmal umzulernen. Für ihn war das Flötespielen so mit so einer Anstrengung verbunden. Und ich habe ihm zwar dann habe ich dann auch schon Leihinstrumente in der Musikschule gehabt und habe ihm die Linksflöte immer wieder mal zum Gewöhnen oder zum Ausprobieren gegeben, aber er hat dann nicht mehr so wirklich angedockt. Leider, er spielt jetzt Fußball mit dem linken Fuß.
Okay. Okay.
Aber ich bin ihm sehr dankbar, dass er mich eigentlich auf diesen Weg gebracht hat.
Und wie machst du es jetzt in der Musikschule? Wenn du jetzt Schülerinnen hast, die rechts selbstständig sind, unterrichtest du dann rechts? Weil du jetzt gesagt hast, seit 1,5 Jahren wechselst du eigentlich für dich nicht mehr.
Wie machst du denn das? Ja, ich habe dann eigentlich relativ bald begonnen, in den Unterricht meine Linksflöte mitzunehmen. Und die erste Stunde, das war ganz spannend, habe ich zu niemandem was gesagt und habe einfach links gespielt und die Kinder haben es nicht bemerkt. Es hat keine Schülerin hat gesagt, hey, was ist da los? Ich habe immer am Ende der Stunde gesagt, und hast gemerkt, dass da was anders ist? Und ich habe gesagt, was? Na, warum? Und dann haben wir uns vor einen Spiegel gestellt und sie haben es noch immer nicht gemerkt und ich weiß nicht, was da im Kopf abgeht, aber das fällt nicht automatisch immer gleich auf. Also ganz selten, dass jemand gleich sagt, hey, du spielst ja links. Und ja, ich habe Linksschülerinnen mittlerweile. Also jemand, der linkshändig daherkommt und Flöte spielen will, der kriegt von mir nur mehr eine Linksflöte. Also eine große Empfehlung zur Linksflöte, weil alles andere, man lernt dann zu sehen, wo der Mehraufwand ist. Und das ist auch das, was ich bei mir dann im Nachhinein bemerkt habe. Ich war immer auf der Suche nach Optimierung und habe mich ganz intensiv mit Atmung beschäftigt, weil ich immer das Gefühl gehabt habe, ich habe zu wenig Luft, solche Sachen. Und das war dann auch gleich klar, wenn der Körper anders ausgerichtet ist, der eigenen Lateralität entsprechend, dann tut sich auch bei der Atmung was. Das macht auch mit der Atmung was. Also Kinder spielen bei mir links und wenn ich als Linkshänderin Rechtshändige unterrichte, dann ist das sowieso super, weil man wie im Spiegel eigentlich, die Kinder brauchen das nicht mehr umdrehen. Das ist noch besser, als wenn zwei links spielen.
So, jetzt vielleicht noch kurz auf die Instrumente zurückzukommen. Am Schlagzeug ist es ja kein Problem, entweder man stellt es um oder so wie du jetzt gesagt hast, du hast einfach die Wertigkeit der Hände quasi geändert. Aber Querflöte, das muss ja anders gebaut werden. Du hast jetzt gesagt, Schülerinstrumente zu bekommen, ist kein Problem. Wie schaut es mit hochwertigeren Instrumenten aus? Weil wenn ich jetzt zum Beispiel nur an mich denke, auch Klarinette, ja, ich habe einen wahnsinnig tollen Klarinettenbauer gefunden, der zum Beispiel die Klarinettenlöcher ergonomisch angesetzt hat, der geschaut hat, dass wenig Gewicht auf den Klappen ist. Ja, okay, ich könnte mir vorstellen, jetzt bei dem auch so eine Klarinette zu bestellen, aber es ist schwieriger. Wie schaut das jetzt aus?
Ja, natürlich braucht man da Leute, die noch alles per Hand machen, die Klappen wirklich selber schmieden. Es muss alles gespiegelt werden. Die gibt es. Also wir haben eine Klarinettenkollegin in der Linksgespielgruppe, die Ulrike Scheuchel, die sich da Klarinetten bauen hat lassen. Und ich habe meine Flöte bei der Firma Mehnert bauen lassen. Lass mir gerade eine Altquerflöte bauen beim Michael Lederer in Deutschland auch. Also es gibt diese kleinen Handwerksbetriebe, die das schon machen und die da auch bereit sind, das zu machen. Eine Kollegin lässt gerade Oboe bauen. Aber natürlich, das sind dann hochpreisige Sachen. Und wir sind da immer dran. Wir waren voriges Jahr auf der Musikmesse in Nürnberg, ich war in Holland beim Flötenfestival und spreche die Instrumentenbauer an, weil also bei gewissen Instrumenten braucht man überhaupt erst Schülerinstrumente. Also es geht vor allem um die Schüler, Schülerinnen von Anfang an die richtigen Instrumente kriegen. Bei der Blockflöte geht es ganz gut, da gibt es Linksinstrumente. Aber dass es Instrumente von der Stange gibt, da sind wir wirklich am Kurbeln und dass es in weiterer Folge dann auch eine Auswahl gibt.
Und es müsste ja dann wahrscheinlich auch dementsprechend Lehrende geben, weil ich weiß jetzt nicht, oder so wie du sagst, nicht mit Spiegeln.
Also jede ja. von uns kann gespiegelt unterrichten, das ist überhaupt kein Ding. Also man braucht sie nur gegenüberstellen und man merkt eigentlich, dass das, wie gesagt, fast angenehmer ist, als wenn beide die gleiche Seite spielen.
Und wie macht sie es jetzt mit Unterrichtsmaterial? Weil gut, beim Schlagzeug steht ja eigentlich immer rechts, links drüber.
Dann genau, müsste man das kann man, ich habe dann Symbole eingeführt. Also ich habe sowieso alles selbst geschrieben im Laufe der Zeit, alle meine Noten. Gut, das sind jetzt keine großartigen Kompositionen, sondern Etüden und Übungen. Also so habe ich das gemacht und sehr viel mit der Hand einfach aufgeschrieben. und dementsprechend dann darüber geschrieben, den Handsatz.
Mhm. Ja, bei uns geht es, also Übermaterial, die Noten an und für sich sind ja nicht das Problem, aber die Grifftabellen zum Beispiel, ja, genau. Du weißt, ich mache ja auch ganz in der Musik, ich habe im Rahmen dessen das Tönehaus erfunden, das ist eigentlich eine Grifftabelle, mit der man noch andere Dinge machen kann, aber das gibt es in Rechts- und Linksform mittlerweile. Also das ist eine Grifftabelle, die die Kinder auch selber anmalen genau, das hat sich damals gut, das hat gut zusammengepasst, weil ich das da gerade am Entwickeln war und dann habe ich zur Verlegerin gesagt, du, ich brauche das auch gespiegelt, weil wer links spielt, braucht natürlich eine gespiegelte Grifftabelle.
Zum Unterrichten möchte ich vielleicht noch sagen, also wenn Linkshänder Rechtshänder unterrichten oder umgekehrt, man kann sich das, glaube ich, einfach so vorstellen wie beim Tennisunterricht. Also wenn der Tennislehrer da eine Kindergruppe hat und er spielt rechts und da gibt es ein paar Linkshänder dabei, die Kinder sind da sehr flexibel, sie schauen sich das ab in beide Richtungen. Mhm. Und wie die Erika vorher gesagt hat, manchmal fällt das nicht einmal auf. Mhm. Und ja, also sehe ich als sehr unproblematisch diesen Punkt. Mhm. Im Klavier ist es natürlich eine spezielle Sache, da ist es ein bisschen anders.
Stimmt, ja, genau. Ja, aber wie funktioniert es beim Klavier? Gibt es da auch andere Bauweisen?
Ja, also ich habe 1998 bei einem Techniker in Graz, ich habe mir das überlegt eben, ich fange vielleicht ein bisschen früher an, ich habe als Jugendlicher, ich weiß nicht mehr warum, ich habe eine Klaviatur aufgezeichnet, mit der Hand gezeichnet, ich habe sogar rahmen lassen, oder ich glaube, das war meine Mutter, auf alle Fälle, weil sie keine ungerahmten Bilder in meinem Zimmer hängen haben wollte, auf alle Fälle hing eine Klaviatur gezeichnet an der Wand und ich weiß nicht, warum eigentlich? Und drunter habe ich geschrieben, Mind Piano. Das ist einfach dabei gestanden. Mhm. Ich habe damals rechts herum Klavier gespielt, habe es auch fürs Musikstudium gebraucht und habe mir dann aufgrund meiner, also 1992 begann ich mich dann eben intensiver mit der ganzen Thematik zu beschäftigen und habe mir dann gedacht, naja, wäre das am Klavier eigentlich auch einmal ein Thema am Klavier? Habe dann irgendwo mal gehört, dass der Joe Zawinul gesagt hätte, ich weiß es nicht genau, er spielt auch links herum, er hat sich da auch was gebaut, ihm ist es egal, ob links oder rechts, wie auch immer. Auf alle Fälle habe ich einen Techniker in Graz beauftragt, habe gesagt, gibt es da eine Möglichkeit, das so zu bauen? Mhm. Und der hat gesagt, ja, er kann sich das überlegen und hat dann recht lang gebraucht. Und dann las ich in der kleinen Zeitung, es muss im August 1998 gewesen sein, hinten auf der letzten Seite, dort unter der Amanda Klachl ist eine Spalte und da war der Header oder die Schlagzeile oder der Aufhänger war, braucht man das wirklich? Fragezeichen. In England hat sich Christopher Seed, ein englischer Konzertpianist, ein Linkshänderklavier bauen lassen. Dann habe ich mir gedacht, aha, okay, vielleicht gibt es da einen schnelleren Weg und habe ihn angerufen. Irgendwie habe ich das herausgefunden. Es war damals sogar ein Freund von mir, der jetzt an der Jazz-Uni, Musik-Uni unterrichtet. Der Stefan Heckel war damals gerade für ein Postgraduate an der Royal Academy, glaube ich, in London. Und der hat sich da mit ihm getroffen. Und ja, der hat gesagt, er hat den Keyboard Mirror gebaut, hat der Christopher Seed gesagt. Und da braucht man ein Digitalklavier, wo man Local Off machen kann und MIDI In und MIDI Out braucht man. Und das ist ein ganz kleines Gerät, das er sehr günstig verkauft hat. Und der Stefan hat mir dann einfach ein Gerät mitgebracht aus London. Und ich habe das ich weiß gar nicht mehr, ob ich mir da jetzt ein Digitalpiano kaufen musste. Ich glaube, ich hatte es schon, das kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Und ja, habe das angesteckt, hat funktioniert und habe das dann gehabt und habe das dann praktiziert und hat immer wieder Fragen aufgeworfen, war auch gleich vom Spielgefühl für mich angenehmer, war sehr cool. Da aber vieles, gerade im Jazz, Boogie sowieso und einige Begleitungen am Klavier, sage ich mal der linken Hand, wenn wir jetzt vom konventionellen Klavier ausgehen, doch einiges abverlangt. Muss ich sagen, habe ich mir dann gedacht, aha, das muss ich jetzt rechts machen. Und was ich sagen will, um das kurz zu fassen, ich habe das einfach im Laufe von vielen Jahren, also es sind mittlerweile über 30 Jahre, nein, 98 war es, also 28 sind es dann 30 Jahre, also deutlich über 20 Jahre, dass ich das zu Hause habe. Und da ich kein Pianist bin, habe ich das jetzt nicht wild praktiziert. Aber ich habe das immer wieder beobachtet und ich glaube, also ich halte es für die richtige Form zu spielen für einen Linkshänder. Ich glaube aber, dass sich die Musik sehr verändert. Also ich glaube, dass es da einige Stücke gibt, so für mein Gefühl, die oder eben Sachen, wo die Begleitung sehr stark ist, wo man das einfach anders machen muss. Das ist mein Eindruck oder wo ich es anders machen würde. Und ich hatte in einer Musikschule einmal eine Schülerin, die hatte geschiedene Eltern und sie war einmal bei der Mama und einmal beim Papa und bei der Mama hatte sie ein Klavier stehen und beim Papa ein Schlagzeug und sie wollte beides lernen. Und der Musikschulleiter hat mich gefragt, ob ich das beides machen kann mit ihr und je nachdem, wo sie nämlich gerade in der Woche war, dass wir das dann in der Schule, in der Stunde machen, habe ich gesagt, kein Problem, muss ich schauen am Klavier, ich bin kein Pianist, aber wenn das für Sie passt, meine Kenntnisse, oder, dann können wir das machen. Und die wollte dann Boogie spielen einmal und die war Rechtshänderin. Und das war sehr interessant, weil wir haben dann, ich habe ihr ein paar Übungen gezeigt und sie hat dann gesagt, wenn sie das mehr übt, bekommt sie Ohrenschmerzen, hat sie, glaube ich, gesagt, beim linken Ohr und auch die linke Hand tut ihr ein bisschen weh, weil das zu viel für sie ist.
Sie hat links gespielt?
Genau, also links und, die Boogie-Begleitung.
Ja,
also
sie und im linken Ohr.
Genau, im linken Ohr. Und habe ich gesagt, okay, dann lassen wir das einmal ein bisschen mit dem Boogie und machen wir was anderes. Und das war dann auch gut so, weil die Schmerzen weg waren. Es ist davon auszugehen, dass es einfach zu einer Überanstrengung kommen kann. Und ich halte es für eine Domäne der Linkshänder, Boogie zum Beispiel, ob es ihnen bewusst ist oder nicht, das ist einfach eine Theorie von mir. Und ja, also, was war jetzt die Ausgangsfrage? Entschuldigung.
Das habe ich mich vorher auch schon gefragt.
Ja, genau.
Es klingt Domäne der Linkshänder am Rechtshänderklavier.
Genau,
am
nein, das Klavier ganz einfach. Ja, das Klavier hat immer wieder dann für mich, ja, einfach interessant. Ich habe es über viele Jahre beobachtet, habe keinen Druck gehabt, weil ich ja kein Pianist bin. Und dann habe ich überhaupt das Thema, ich bin mit mir eigentlich im Frieden mit dem ganzen Thema. Ich habe schon am Anfang, habe ich schon einige Leute auf das angesprochen, alles, also auch mit Schlagzeug und Musikpädagogen und so. Bin sogar einmal hier gesessen im Konservatorium mit dem Herrn Rehorska und ein paar anderen. Da ging es um das alles. Da hat er gesagt, ja, er braucht halt jemanden, habe ich das Klavier auch angesprochen, hat er gesagt, ja, er braucht halt jemanden, der die pädagogische Ausbildung hat und so, bevor er vor den Lehrern jemand referiert oder so. Habe ich gesagt, ja, für Klavier habe ich das nicht. Schlagzeug muss ich auch dazu sagen, habe ich ein Konzertfachdiplom für Jazz aus Wien. Wie auch immer, es war eine Diskussion, war schon da, aber das jetzt im Nachhinein Interessante an der Diskussion war, dass ich immer allein auf weiter Flur war. Mhm. Es gab den Christopher Seed in England und mich.
Ja.
Also jetzt blöd gesagt, ich weiß ja nicht, wer sonst noch, aber woher soll ich auch genau wissen, was jeder zu Hause tut in seinen vier Wänden. Mhm. Aber mehr habe ich nicht gewusst. Und dann habe ich mich sowieso, das passt jetzt hier nicht ganz her, sehr intensiv mit der Händigkeitsthematik dann beschäftigt, unabhängig von der Musik.
Ja.
Aber ja, und auf die Musik bezogen habe ich da meinen Frieden gefunden, habe mich zurückgezogen, spiele auch Gitarre links herum und E-Bass und so. Und dann hat mich die Erika, beziehungsweise meine damals, glaube ich, auch schon Ex-Frau. Meine Ex-Frau hat mich angerufen und gesagt, da hat sich jemand gemeldet, weil ich war damals vor vielen Jahren, ab und zu war da auch was in den Medien oder so zu dem Thema. Und genau, und da gab es einen, an der Musikschule in Hamburg, gab es einen Kongress zu diesem Thema. Und jedenfalls ist mein Name hier oder da aufgeschienen. Und die Barbara eben hat mich angerufen und gesagt, da hat sich jemand gemeldet wegen dem Linkshänder-Thema. Darf ich deine Nummer weitergeben? Und ich war damals irgendwie so ein bisschen auf Rückzug, will ich nicht sagen, aber ich hab mich nicht mehr so damit beschäftigt. Habe gesagt, ja, E-Mail-Adresse gerne, Telefonnummer, warten wir noch. Es hat sich gut ergeben mit der Erika, wir sind in Kontakt gekommen und ich war dann ganz überrascht, wirklich sehr überrascht, wie viel sich in den Jahren getan hat. Und die Erika spielt links Flöte und ich habe immer schon bei der Flöte gedacht, vor allem bei der Querflöte habe ich mir gedacht, das muss ja extrem anstrengend sein, wenn ich da den Arm so außen weghalten muss und so. Ja, und dann sind wir ins Gespräch gekommen und dann war das einfach sehr nett und dann war ich ganz überrascht, dass es mittlerweile auch in Deutschland Leute gibt, die links herum Klavier spielen, dass es eine Musikschule gibt, wie in Karlsdorf zum Beispiel, wo ein Linkshänder Klavier steht, also ein digitales, wo ich dann kurz auch einmal war. Ja, war ich sehr überrascht und habe mich da gern wieder einbinden lassen in die Thematik. Und ja, ich kann gern meine Erfahrungen wiedergeben oder gebe sie gerne wieder, wenn es gewünscht ist, sagen wir mal so.
Das heißt, euch findet man ja eh auf dieser Homepage, glaube ich, auch linkshändig.de.
Linksgespielt.de.
Linksgespielt.de. Genau. Ja, wir werden das in den Shownotes dann auch hinterlassen.
Ja, vielleicht sollte man da zu den Instrumenten nochmal was sagen, warum eigentlich das Klavier. Beim Klavier spielt ja nicht nur links und rechts, sondern auch die Spielrichtung eine Rolle. Also wir kennen mittlerweile einige Leute, die uns geschildert haben, dass sie als Kind oder als Erwachsene, wenn sie halt anfangen wollten zum Klavier gegangen sind, gesagt haben, das ist verkehrt. Und die wollten eigentlich in die andere Richtung spielen. Ich weiß nicht mehr, wer es war, die hat mir erzählt, dass sie die Lehrerin gefragt hat, wo ist denn jetzt das richtige Klavier? Also eben kam das von mir, habe ich es nicht so wahrgenommen, aber ich habe auf dem Klavier auch nie so die richtige Sicherheit gefunden, muss ich auch sagen. Habe dann auch vor einem Jahr ungefähr ein bisschen angefangen, links herum Klavier zu spielen. Und ja, das fühlt sich durchaus auch stimmig an. Ich habe nur jetzt zu wenig Zeit, das auch noch zu üben, muss ich sagen. Und ja, zu den anderen Instrumenten. Du hast nochmal gefragt, wie mache ich es im Unterricht? Ich habe mir abgewöhnt, von rechts und links zu sprechen, sondern von der oberen und von der unteren Hand zum Beispiel. Also das Vokabular ändert sich natürlich. Und warum, was spielt es für Rolle bei der Querflöte? Ist es eben, außer dass es die äußere Hand ist, auch das, dass der Balance-Daumen in der dominanten Hand ist. Also der hat eine ganz feine, muss ein feines Gespür haben. Außer der Kraft braucht er auch ein feines Gespür, die Flöte in der Balance zu halten. Und die Querflöte schaut jetzt auf den ersten Blick schon asymmetrisch aus. Bei Klarinette und anderen Holzblasinstrumenten hat man das Gefühl, das ist eh symmetrisch. Aber auch da ist eine gewisse Asymmetrie da. Und auch wieder der Daumen, der das Instrument trägt und der halt überlastet sein kann durch diese Überforderung. Die Ulrike Scheuchl, die Klarinettistin, hat es auch so gut beschrieben. Für sie hat das erst einen Sinn ergeben, wie die dominante Hand unten war, diese Abfolge. Also vorher hat sie immer das Gefühl gehabt, sie möchte irgendwann richtig Klarinette spielen lernen, sie möchte sich noch verbessern, verbessern und hat eigentlich die Lösung erst in umdrehender Hände gefunden.
Und das heißt, sie ist praktizierende Linkshänderin.
Genau, sie ist die mir auf den Tom gebracht hat. Ihr habt euch bei irgendeiner Veranstaltung damals vor 30, 25 Jahren.
2005 in Hamburg, an der Musikakademie in Hamburg, gab es eben dieses Schwerpunktthema mit Vorträgen und da waren wir beide eingeladen, ich und die Ulrike, dort haben wir uns kennengelernt. Ja.
Genau, und sie hat mir dann den Hinweis gegeben, da gibt es jemanden und dann haben wir uns Gott sei Dank gefunden.
Ja.
Genau, weil es tut schon gut, wenn man Leute kennt, die da sich damit beschäftigen und damit man nicht so allein auf weiter Flur ist. Und eben, wir haben Bekannte in Deutschland, es gibt in Österreich auch mehrere natürlich, und wir sind immer auf der Suche nach denen, die links spielen. Der Florian Palier zum Beispiel ist ein bekannter Gitarrist, der auch links spielt, und die Iris Steibelmüller in Oberösterreich, also die Kreise ziehen sich immer weiter. Aber gut, nochmal zur Aufgabe der Hände und genau zu Ulrike, die dann ja während dem Studium umgestiegen ist, also ganz spektakulär und ihren Professor damit überzeugt hat, dass sie die Klarinette, bei der geht es ja, einmal so und einmal so genommen hat, weil die oberen Töne kann man ja sowohl links und auch rechts spielen. Du überlegst, so ein bisschen geht's.
Ein bisschen geht's, aber es ist schwierig wegen der Seitenklappen. Ne? Weil wenn ich jetzt gewisse Töne mit der Seitenklappe spiele, muss es umgebaut sein.
Ja, es muss auf jeden Fall umgebaut sein. Aber es hat ausgereicht, um ihrem Professor ein paar Töne vorzuspielen, so und so.
Okay.
Und der hat den Unterschied gehört.
Okay.
Und das ist das Spannende dran. Sie hat uns dann auch beim Symposium für Musik und Medizin vor 2 Jahren auf der Blockflöte, weil sie auch Blockflöte unterrichtet, auf 2 verschiedene Arten vorgespielt, einfach nur, weil sie so in ihrem Vortrag das demonstrieren wollte. Und wir waren alle ganz baff, dass wir einen Unterschied gehört haben. weil okay. einfach diese Kompensation im Körper plötzlich wegfällt, was dem Körper entspricht. Und wir haben immer einen Mehraufwand, den wir nicht bewusst wahrnehmen. Ne? Wir üben, es heißt immer, ja natürlich, du musst üben, wenn es nicht geht, musst du halt üben. Alle müssen üben, alle sind nervös bei Auftritten, was weiß ich.
Manche Finger speziell sind langsamer, dann gibt es Trainingseinheiten für den genau, zum Beispiel nur also, vierten Finger. Ja, genau.
Wir kennen alle, was es alles gibt und was sich Leute auch alles einfallen lassen, um das besser zu machen.
Ja.
Und plötzlich, und ich habe mir damals auch gedacht, boah, ich habe mich schon so viel beschäftigt und jetzt kommt das mit der Linkshändigkeit her, brauche ich das jetzt auch noch?
Mhm.
Muss ich das jetzt auch noch angehen? Und ja, im Endeffekt war es für mich wirklich die Lösung für viele Dinge.
Mhm. Ich wollte noch sagen, das ist auch sehr interessant. Erstens ist mir vorher eingefallen, da haben wir über, du hast, glaube ich, die Aufgaben der Hände erwähnt bei den Instrumenten. Und ich habe, als ich, glaube ich, 15 war, Privatunterricht genommen beim Donato Deliano, einem Pianisten. Und da haben wir Jazz-Standards gespielt und um die Improvisation ein bisschen zu üben, hat er gesagt, weißt du was, ich spiele die Begleitung und du improvisierst.
Mhm.
Und ich habe natürlich als Linkshänder, weil dazu braucht man nur eine Hand einmal, automatisch die linke Hand genommen. Ich bin also rechts von ihm gesessen und habe die linke Hand genommen. Er hat das gesehen, hat gesagt, das geht sich nicht aus, du musst das rechts machen, weil du willst ja später auch begleiten.
Ja.
Und das war für mich ein bisschen ein Einschnitt, glaube ich. Da hat mein Hirn ein bisschen so, aha, das darf ich, also das war für mich irgendwie so ein bisschen ein Hemmschuh irgendwie dem Klavier gegenüber.
Mhm.
Das war recht interessant. Und was ich noch sagen wollte, es gab einen Musikpädagogen in New York, also ich bin jetzt kein klassisch ausgebildeter Musiker, ich hoffe, ich sag das jetzt richtig, den Namen, er hieß Gudowski und er hat, ich weiß nicht mehr wann das war, es ist schon lange her, bei seinen Schülern festgestellt, ich weiß jetzt nicht bei welcher Anzahl von seinen Schülern, also welchem Prozentsatz, aber bei einigen, dass die linke Hand besser geeignet ist, weil sie weicher ist, also im Sinne ein bisschen besser auf die Melodik eingeht und der Ton ein schönerer ist. Und da gab es ja einhändige Pianisten auch nach dem Krieg, also die eine Hand verloren haben. Mhm. Und da gab es auch eben welche, die rechte Hand verloren haben oder die rechte Hand so verletzt war, dass sie nicht mehr spielen konnten. Es gibt ja auch das Klavierkonzert für die linke Hand.
Mhm.
Und der hat da offenbar, entweder war der Wittgenstein eh ein Schüler von ihm oder das weiß ich nicht mehr. Also da muss ich jetzt ein bisschen nur ungefähr sagen, an was ich mich erinnern kann. Auf jeden Fall hat er sich mit dem Thema beschäftigt und das fand ich auch recht interessant, das war eine Sendung auf Ö1, die ich da mal gehört habe, dass es offen bei einigen oder zumindest ihm, einem Klavierpädagogen, auffiel, dass es hier ein Potenzial gibt. Das war übrigens auch beim Christopher Seed so. Sein Lehrer hat gesagt, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, wenn er dieses oder jenes, was er da links spielt, in die Melodie bringen könnte, das wäre für ihn sehr vorteilhaft, weil es einfach sehr schön klingt, was er da links spielt. Und das war für ihn, glaube ich, der Anlass, dass er bei Poletti und Duinmann, einer holländischen Firma, die einfach so alte historische Instrumente baut auf Anfrage, dort hat er sich eben ein historisches Klavier bauen lassen, was leichter möglich war als dieses mit diesem Gusseisenteil da in der Mitte drinnen. Das hat mittlerweile auch jemand gebaut, glaube ich, gell? Der Blüthner, oder?
Blüthner hat für Gesaloso. Gesaloso ist ja,
genau.
Unter Linksspielenden ein ganz bekannter Name, weil er schon ganz lang auch Linksklavier spielt,
hat einen
Linkshänder Flügel zu Hause oder zwei sogar und unterrichtet.
Genau, aber der Christopher Seed hat sich damals eben noch, das ist eine reine Holzkonstruktion, glaube ich, die er sich da...
Der reist da eigentlich um die Welt und konzertiert mit dem diesem Hammerflügel.
Hammerflügel, so heißt es, genau. Ja. Und ja, der ist Konzertpianist, ja.
Genau, und er wollte eben links herumspielen. Vielleicht, wir haben die Streich- und Zupfinstrumente jetzt noch gar nicht erwähnt. Manchmal wird auch gesagt, naja, eigentlich haben die da mit der linken Hand ja einen Vorteil, nicht? Weil die müssen ja greifen und
aber da geht es auch ums Streichen, oder?
Genau, es geht ums Streichen, es geht ums Gefühl im Bogen. Der Bogen braucht schon ganz eine feine Hand sozusagen. Mhm. Und die linke Hand macht auch ist auch mit den Gefühlen besser verbunden. Also die dominante Hand ist immer besser mit den Gefühlen verbunden. Und es geht ja auch um den Ausdruck dabei.
Wie oft gibt es das jetzt zum Beispiel schon im Orchester oder in der Blaskapelle? Ihr sitzt ja, also sitzt verkehrt, klingt jetzt doof, aber gerade mit Querflöte sind ja eigentlich immer alle schön in eine Richtung und bei den Streichinstrumenten ja auch. Wie ist das da?
Die Blaskapelle ist sicher ein Punkt, den man erst knacken muss, weil da ist wirklich eng meistens.
Ja, ja, ja.
Aber, und ja, das Argument kommt natürlich immer, ja, aber im Orchester geht das nicht. Und man braucht nach rechts und nach links Platz, hätte ich mal gesagt. Mhm. Und ich habe jetzt selber auch schon im Orchester gespielt. Es geht natürlich. Es ist gewöhnungsbedürftig, muss ich auch sagen. Man hört sich selber anders. Aber bei den Streichern wissen wir von unseren Streicherkolleginnen, dass das kein Problem ist. Und es gibt Beispiele von Orchestern, wo Linksspielende zu sehen sind. Und
Entschuldigung.
Ja, bitte.
Man muss aber sagen, dass es schon... Man bekommt sicher keinen Platz, denke ich mal, bei den Wiener Philharmonikern. Und so, also ich habe mal...
noch nicht.
Ja.
Es hat auch einmal keine Frauen bei den Wiener Philharmonikern gegeben.
Das wollte ich gerade sagen. Und bei den Berlinern noch länger. aufgrund eines Herrn, der das nicht wollte. Auf alle Fälle, nein, genau, das vergleiche ich immer wieder auch mit dem, dass Frauen auch nicht spielen durften lange in Orchestern. Und ich habe einmal die Geschichte von Charlie Chaplin, der ja linksherum Cello und Geige spielt und auch
gespielt hat.
Und die Musik komponiert hat zu seinen Filmen. Und da wurde in einer Doku einmal gesagt, er hätte in keinem Orchester der Welt einen Platz bekommen. Und deswegen musste er zum Film. Und er ist ja im Zirkusmilieu aufgewachsen. Und ja, es ist sehr interessant. Aber man sieht es auch in seinen Filmen, er spielt manchmal Geige oder Cello in den Filmen, hat auch Konzerte gegeben, Platten aufgenommen und hat linksherum gespielt. Und natürlich, diese Thematik habe ich auch gehört, auch von einem Musikschuldirektor einmal, ja, die müssen ja so spielen, auch von einer Geigenlehrerin, sonst werden sie diskriminiert, was ja auch stimmt. Wenn man dann später in keinem Orchester spielen kann, wird man diskriminiert in dem Sinne. Nur es gibt halt eine Diskriminierung, die noch früher stattfindet und die ist die, dass man dann rechts herum spielen muss, wenn man Linkshänder ist. Und das Zweite, das würde ich als primäre Diskriminierung bezeichnen und das Zweite ist eine gesellschaftliche, eine sekundäre Diskriminierung, die sich auflösen wird mit der Zeit. Und ich fand es ja sehr, sehr amüsant, es hat mich amüsiert ein bisschen. Also wie gesagt, ich kann da ein bisschen aus der Distanz reden. Ich habe Geige gelernt, aber habe die Thematik nie gehabt, dass ich in einem Orchester spielen hätte wollen und keinen Platz bekommen hätte. Aber ich fand es dann interessant, dass diese Argumentation immer wieder kam, nein, da sitzt man ja so, da sticht man ja dem Nachbarn das Auge aus und so weiter. Ich habe da alles Mögliche gehört, als ich das ansprach. Und bei Corona auf einmal ging es. Auf einmal musste man Abstand halten, kein Problem. Man sitzt auf einmal mit mehr Abstand, wie auch immer. Wie gesagt, ich kann das nicht, man kann das ja auch irgendwie vielleicht anders aufteilen.
Genau.
Man muss ja auch dazu sagen, dass in dieser... Manche haben auch das ästhetische Argument genannt mir gegenüber, ja, das ist schöner und so weiter. Völlig übersehend, dass wir ja eine totale Asymmetrie haben eigentlich im Orchester, weil wenn man sich jetzt gewisse Choreografien im Ballett oder sonst wo anschaut, wo alles auf beide Seiten geht, sind wir in einer totalen Asymmetrie eigentlich in Wahrheit. Aber wie auch immer, also das will ich jetzt nicht näher, das kann sich jeder selber zusammenreimen. Aber ich denke mir, das Primäre ist einmal, dass die Menschen das so machen, dass es für sie gut ist. Mhm. Da es bei mir auch eine gesundheitliche Komponente hatte, denke ich mir, das steht im Vordergrund.
Und den Rest
werden wir hinkriegen.
Genau. Also ich habe mit kein Problem auch nicht gemeint, dass man nicht auf Widerstände stößt aktuell. Aber platzmäßig ist das zu machen, so wie du sagst, das Gesundheitliche muss da im Vordergrund stehen und nicht die Symmetrie oder die Ästhetik. Wobei zu fragen ist, was ist Ästhetik? Und es geht so viel heutzutage um Gesundheit, gesundes Musizieren, gehirngerechtes Musizieren. Und wir sagen mal, wenn ich für dich auch sprechen darf, dass es ohne die Händigkeit kein gesundes und gehirngerechtes Musizieren geben kann. Wir haben da auch eine pädagogische Verantwortung als Lehrende, würde ich sagen, dass wir Kinder da unterstützen in ihrer Händigkeit. Linkshändige brauchen einfach da auch noch Unterstützung und positives Feedback, weil es noch immer sehr negativ besetzt ist, muss man auch sagen, Linkshändigkeit. Mhm. Und halt, wie du schon gesagt hast, Tom, es gibt noch ganz eine hohe Dunkelziffer an Linkshändigen, die wir gar nicht, also die noch gar nicht wissen, dass sie linkshändig sind. Aber ein Schritt wäre schon mal, dass man die, die sich als Linkshändige durchgesetzt haben, wenn sie dann in die Musikschule kommen und sagen, ich möchte ein Instrument lernen, dass man denen auch sagt, okay, das berücksichtigen wir auch da, ja, und du kriegst ein Instrument, das für dich passt.
Ja, da hast du, glaube ich, jetzt einen Teil meiner abschließenden Frage schon beantwortet. Meine abschließende Frage wäre nämlich, was könnt ihr uns Lehrenden raten? Wie sollen wir damit umgehen und wohin können wir uns wenden?
Also das. Ja, ihr könnt euch natürlich an uns wenden, wenn ihr Fragen habt. Die Birgit verlinkt das alles, wie wir zu finden sind.
Genau.
Wir sind da, freuen uns, wenn sich jemand meldet, auch gern die, die vielleicht schon links spielen, damit wir wissen, dass es sich gibt. Es gibt eine ganz tolle Diplomarbeit von der Judith Tiefenthaler, ich glaube, die ist so 10 Jahre alt, die hat, ist Streicherin und hat einen Versuch gemacht oder eine Studie, kleine Studie gemacht mit Kindern, wie sie intuitiv zum Instrument greifen, wenn sie nicht wissen, wie man das spielt. Und da ist eindeutig rausgekommen, dass die Linkshändigen halt links herum greifen würden. Und natürlich kann man es andersherum lernen, aber es wird immer mit einem Mehraufwand verbunden sein und mit einer gewissen, mit einem Unbehagen, das sich psychisch und im Körper halt ausdrückt. Wenn ich meine Schuhe jeden Tag verkehrt anziehe, dann wird sich das nicht so gut anfühlen, aber wenn man denkt, okay, es machen alle, ich muss auch so, dann denken wir, es ist halt normal, es wird sich irgendwie einlatschen, aber optimal wird es nie werden. Und das so als Denkanstoß vielleicht, ja.
Aber als Tipp trotzdem noch, Tom, du hast vorher gesagt, du hast einige deiner Schüler verwirrt. Sollen es wir jetzt aktiv zum Beispiel ansprechen oder sollen wir Lehrenden darauf warten, bis zum Beispiel jemand sagt, okay, mein Kind ist Linkshänder, gibt es eine Linkshänder-Klarinette oder so?
Ich würde empfehlen, den Schüler in der ersten Stunde zu fragen, ob er Links- oder Rechtshänder ist. Und wenn die Antwort kommt, Linkshänder, dann würde ich ihn darauf hinweisen, dass es hier Möglichkeiten gibt. Mhm. Und je nach Instrument jetzt natürlich dann, da es jetzt auch eine Community gibt dazu, Kontakt auf, also dem Lehrer würde ich den Rat geben, mit uns oder wem auch immer Kontakt aufzunehmen. Und ich würde, wenn das Kind noch sehr jung ist, würde ich auch kurz mit den Eltern reden. Vielleicht ihnen das sagen, dass es da Meinungen dazu gibt, dass es Linkshänder gibt, dass es sogar, könnte man dann in weiterer Folge sagen, dass es auch Leute gibt, die es rechts herum gelernt haben und dann wieder auf links umgestellt haben, weil es ihnen leichter fällt. Und so würde ich das, ich würde das schon in der ersten Stunde ansprechen. Ich weiß auch, dass das Musikschullehrer teilweise machen, am Schlagzeug und an der Gitarre. Ich kenne einen sehr guten Gitarrelehrer, der an der Musikschule in Fernitz, wo ich unterrichtet habe damals, den habe ich einmal darauf angesprochen, der hat gesagt, du, ich frage jeden Schüler am Anfang und wir spannen dann die Saiten um. Dann habe ich gesagt, ja, aber der Innenbau ist ja auch, er hat gesagt, ja, das können wir dann noch immer machen, wenn er Gitarrist wird. Ja. Also zuerst einmal, der hat da einfach eine sehr praktikable Methode gefunden, wo er gesagt hat, ja, da muss man nur am Sattel ein bisschen herumschleifen, damit der Seitenabstand passt und so, also zum Griffbrett. Oder wie auch immer, das kann auch jeder, muss er wirklich sagen, bei Gitarre und Geigen kann das jeder Geigenbauer wirklich sehr schnell umbauen. Man muss sich auch nicht gleich den Stimmstock oder sonst irgendwie da versetzen. Man kann das eigentlich relativ unkompliziert machen. Mhm. Also ich würde es ansprechen. Mhm. Und dann, wenn das Instrument, Klavier verstehe ich natürlich voll das Argument, dass man sagt, naja, wie ist das, wenn der an der Kirchenorgel sitzt schwierig, oder so, ja. Wird natürlich schwierig. Da ist halt die Frage, da gebe ich zu, dass das nicht einfach ist, die Entscheidung. Aber gehen wir mal vom Klavier weg, bei jedem anderen Instrument würde ich mal sagen, auch Blasinstrumente, auch die Ventile, auch bei Trompeten und so weiter ist das möglich. Ich habe einmal eine Trompete, ich habe einfach nur die Tonleiter gelernt, als ich in der Blasmusik Schlagzeug unterrichtet habe, also und auch bei der Blaskapelle dann Registerleiter war, habe ich auch eine Trompete mir mal zugelegt und wollte es ausprobieren. Und da habe ich einfach nur diesen kleinen Haken da für den kleinen Finger versetzen lassen und es ging einmal, um zu spielen. Ja. Also das ist, glaube ich, abgesehen vom Klavier, wo man vielleicht extra mal drüber reden muss noch, ist es sehr einfach, glaube ich, möglich und vielleicht an uns wenden. Mhm. Und beim Klavier ist halt die Frage, wie sehr, ein Kind kann das natürlich schwer entscheiden, aber inwieweit will man Pionier sein und sich vielleicht darauf verlassen auch, dass sich hier viel tun wird. Ich meine, man muss ja auch wirklich sagen, wenn man wirklich ein Konzertpianist wird, so wie der Christopher sieht, dann besteht wirklich auch die Möglichkeit, sein Klavier mitzunehmen. Ich weiß, dass das aufwendig ist, aber man weiß, dass Konzertpianisten nicht auf jedem Klavier spielen, das einfach dort vorhanden ist.
Genau.
Sondern die nehmen es mit, je nach Berühmtheitsgrad und wie gut die Sache halt läuft, denke ich mir so. Also ich denke mir, ich gehe aber immer davon aus, das habe ich als Musikpädagoge auch immer so gemacht, man hat ja Schüler der verschiedensten Niveaus und wir wissen alle, dass nicht jeder zum Profi geboren ist. Und ich denke mir immer, es geht immer um die Person, um einen selbst, dass man Spaß hat am Spielen. Und dann alles Weitere ergibt sich, denke ich mir. Und heutzutage gibt es eben Möglichkeiten, wie gesagt, es gibt Leute, die auch Klavier linksherum spielen.
Mhm. Erika, hast du dem noch was hinzuzufügen?
Ja, ich habe jetzt,
also für uns Lehrende
als Möglichkeit, Kompromissmöglichkeit beim Klavier, wenn man eine Linksmöglichkeit auch hat, dass man zumindest die linkshändigen Kinder auch mal links spielen lässt oder am Anfang vielleicht mal links
das
spielen
lässt. Das Probieren ist natürlich wichtig.
Ja, Entschuldigung, der Zugang am Anfang.
Es gibt eine sehr nette Geschichte, wenn das noch Platz hat. Ja. Wir haben in Wien ein Treffen gehabt im Sommer.
Ja.
Und also linkshändig musizieren und dann gab es ein Abschlusskonzert und da war da wirklich durch alle Niveaus durch. Da durfte jeder spielen, egal, kann man wirklich sagen, oder? Das war auch sehr sympathisch, finde ich irgendwie. Ja. Und dann sitzt eine junge Dame im Publikum und sagt,
Alexandra Stöger.
Und sagt, ja, ich habe das gelesen und bin vorbeigekommen, ich studiere ja in Wien Geige. Sie hat dann eine Geige von uns bekommen, also es war nicht ihre eigene, hat von Bach was gespielt.
Das
wunderbar, also super talentierte Profimusikerin.
Linksspielende Profimusikerin.
Die hat eine lustige Geschichte erzählt, sie hat gesagt, sie hat rechts herum gelernt und ihre Mama ist aufgefallen, die war wahrscheinlich als Kind.
Ja, sehr klein und sie hat dann immer
Mama,
zu Hause.
Zu Hause hat sie dann die Geige immer links genommen. Und nur für den Lehrer hat sie rechts gespielt, ist aber sehr weit gekommen damit. Also eine sehr begabte junge Dame.
Ja.
Und dann hat die Mutter gesagt irgendwann, du, das macht ja keinen Sinn. Ich muss ja mal mit dem Lehrer reden, das geht ja nicht. Du zu Hause spielst du immer links und für den Lehrer spielst du rechts. Auf der Rechtsgeige, nehme ich an, hat sie links gespielt, wo dann die Saiten aufeinander sind.
Ja.
Und dann haben sie das Instrument umgebaut. Für den Lehrer war das kein Problem. Also ich nehme mal an, von der jungen Dame werden wir noch mehr hören, weil die einfach sehr, sehr begabt ist. Und das war eine sehr nette Geschichte auch. Mhm. Ja, Entschuldigung, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie ich drauf gekommen bin, aber du hast vorher was gesagt. Ja, also das Probieren. Es geht,
probieren.
Deswegen finde ich auch so cool, dass in Karlsdorf so ein Klavier steht. Einfach mal ausprobieren. Ich glaube, dass das sehr wichtig ist, dass man den Menschen die Möglichkeit gibt, das zu probieren.
Mhm. Oder auch halt pantomimisch mal schauen. Was ich gern mache, wenn Kinder zu mir schnuppern kommen, dann sage ich, wie würdest denn du die Querflöte halten? Und das ist auch oft sehr aufschlussreich. Und ich denke mir auch jetzt im EMB-Bereich, Blockflöte, da hat man oft die Situation, dass Kinder anders hingreifen. Das bitte auch zulassen und akzeptieren. Da gibt es auch eine Geschichte von einer Kollegin, die gesagt hat, normalerweise merken sie es die Kinder bald, aber die greift immer wieder verkehrt hin. Und sie hat sich dann doch entschlossen, ihr eine Linksblockflöte zu geben. War ganz ein gescheites Mädchen, hat sie gesagt, aber sie ist auf der Blockflöte auch nicht gut weitergekommen. Aber danach ging es auf einmal viel besser. Mhm. Wofür wir eigentlich plädieren, ist Offenheit der Lehrpersonen für das Thema. Mhm. Das mal reinzunehmen, man muss es einmal sacken lassen, das ist auch klar. Aber man kann einmal selber das Instrument anders in die Hand nehmen und dann merkt man auch, dass man es, also Rechtshänder würden nicht freiwillig links spielen, warum sollen die Linkshänder rechts spielen? Mhm. Und beim Schreiben ist man draufgekommen, dass man das nicht mehr umschult, haben wir, wie gesagt, noch immer große Dunkelziffer, unbewusste Beeinflussung, aber zumindest die schon links spielen oder links schreiben, auch am Instrument wahrnehmen.
Also einfach aufmerksam sein und wenn man merkt, jemand tut sich links leichter, kann man sich bei euch melden, mit euch Kontakt aufnehmen und alles Weitere dann vielleicht ein paar Ideen besprechen und so.
Genau.
Ja, vielen Dank, liebe Erika, vielen Dank, lieber Tom, dass ihr heute euch die Zeit genommen habt.
Gerne.
Danke für die Einladung.
Das war's nun wieder für heute. Vielen Dank, liebe HörerInnen, fürs Wiedereinschalten und Zuhören. Wir hören uns wieder im März mit drei Powerfrauen, die ihren musikalischen Weg hier in der Steiermark begonnen haben und mittlerweile schon zum vierten Mal ein großes Event in der Oper Graz zum Weltfrauentag auf die Beine stellen. We Are – starke Stimmen, starke Frauen. freuen wir uns auf ein Gespräch mit den Schick Sisters. Damit ihr keine Folge verpasst, abonniert den Podcast gerne auf der Plattform eures Vertrauens. Hinterlasst uns gerne auch eine positive Bewertung. Dankeschön auch an die Agentur Das Pod für den guten Ton und die Rundumbetreuer. Wir hören uns wieder im März. Bis dahin verpasst keinen Ton, den ihr singen, spielen oder hören wollt, denn Musik ist Lebensgefühl. Auf Wiederhören, Servus und Baba.
Dieser Podcast ist eine entgeltliche Einschaltung des Landes Steiermark. Cut.
Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.